Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Khayat, ich bin Schriftstellerin, Literaturaktivistin und nun auch noch Podcast-Host von Vampire. Meine Gästin heute ist die grandiose Stefanie de Velasco. Eine der besten Eigenschaften von Steffi de Velasco, abgesehen davon, dass sie eine fantastische Schriftstellerin ist, ist ihre absolute, vollkommene, leidenschaftliche Begeisterungsfähigkeit. Unser Gespräch über die Autorin Octavia E. Butler, die Steffi als ihre absolute Superheldin bezeichnet, zieht sich von feministischer Science-Fiction, ökonomischen Bedingungen für Autorinnen, trashige Cover über Siegfried und Roy, Currywurst und die Freude am Spiel in der Literatur. Steffi ist mit ihrem Debütroman Tigermilch sofort in den Olymp aufgestiegen. Das Buch wurde zum Bestseller und ist auch fürs Kino verfilmt worden. In ihrem zweiten autobiografisch inspirierten Roman Kein Teil der Welt widmet sie sich ihrer Vergangenheit bei den Zeugen Jehovas. Die Autorin, die Steffi mitbringt, ist Octavia E. Butler, die 1947 geboren wurde und leider schon im Jahr 2006 verstorben ist. Sie veröffentlichten Romane, die vor allem dem Genre Science Fiction und Afrofuturismus zugerechnet werden, aber das Label, wenn man Steffi richtig zuhört, passt eigentlich überhaupt nicht. Die visionäre Autorin hat es leider erst posthum zu Ruhm und Ehre gebracht, inzwischen ist sie in den USA aber so bekannt und wichtig, dass die NASA sogar ein Stück Mars nach ihr benannt hat. Die Octavia E. Butler Learning Plattform. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem leuchtenden und spritzigen Gespräch.
Hallo, liebe Steffi.
Hallo, liebe Rasha.
Herzlich willkommen bei Vampire. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier mein Gast bist.
Ja, ich freue mich umso mehr. Ich fühle mich auch total geehrt, weil ich glaube, ich bin schon der größte Fan dieses Podcasts. Ich bin ja sonst, ich höre eigentlich gar keine Podcasts. Also irgendwie habe ich so diesen Anschluss so, also wie so viele Sachen habe ich irgendwie das auch verpasst, da so reinzukommen. Und als du dann erzähltest, was du da jetzt machen wirst, war ich schon sehr neugierig und habe dann den ersten Podcast gleich beim Wäschefalten gehört. Und ich bin so eine neurotische Wäschefalterin. Ich mache das so, ich streiche wirklich so jedes Wäschestück so aus. Also es dauert immer so ziemlich lange bei mir. Und jetzt habe ich mir so angewöhnt, immer deinen Podcast zu hören dabei. Und es ist einfach, es ist eine Wonne, es ist eine Lust, es ist eine Freude. Und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt selber Teil dieses Podcasts sein werde.
Es ist so schön, es ist jetzt hier die Mutual Appreciation Society, weil ich bin ja auch ein ganz großer Fan von dir und von deiner Arbeit, aber das weißt du ja auch alles. Steffi, du hast dir ausgesucht als Autorin, über die du gerne sprechen möchtest, Octavia E. Butler. Und damit hast du zum ersten Mal eine Autorin genannt, von all meinen Gästinnen bisher, von der ich noch nie gehört hatte. Du hast sie vorgeschlagen und ich so, oh, krass, kenne ich gar nicht. Und dann habe ich gegoogelt und dann habe ich auch so ein bisschen herumgefragt und festgestellt, dass kaum eine andere Autorinnenkollegin, also kaum jemand hat gesagt, ja, kenne ich, super. Und dann habe ich angefangen, mich ein bisschen vorzubereiten. Du hast gesagt, Rasha liest Kindred. Das habe ich dann auch sofort gemacht. Und ich bin dir so dankbar, dass du Octavia Butler vorgeschlagen hast, weil ich sie wahrscheinlich sonst niemals entdeckt hätte. Und ich bin völlig geflasht und werfe mir ein bisschen vor, dass ich da überhaupt noch nie drauf geschaut habe oder dass sie mir noch nie begegnet ist. Und ich bin so froh, dass wir jetzt über sie sprechen werden und dass du mir alles erzählst, was du über sie weißt, wie du auf sie gekommen bist und dass wir uns gleich vor allem auch über Kindred, aber auch über ihre anderen Bücher austauschen. Ich finde es so super. Erzähl doch mal kurz, sie ist ja offensichtlich nicht besonders bekannt in Deutschland. Wie bist du denn auf sie gekommen eigentlich?
Ich bin damals, also was heißt damals, das ist auch gar nicht so lange her. Also ich kriege das ehrlich gesagt nicht mehr so richtig zusammen, aber es gab zwei Momente, zwei Veranstaltungen, bei denen ich zum ersten Mal von ihr gehört habe. Und das eine war Da war ich auf einer Lesung von Lori Penny, von der Autorin und Journalistin Lori Penny, das ist eine feministische Journalistin, die schreibt für den New Statesman, ich glaube, die ist Engländerin. Die hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Fleischmarkt. Und da erzählt sie so ein bisschen wie, also das ist, gibt so einige Parallelen zu Roxane Gay, also im Grunde zu der ersten Episode, die du gemacht hast. Ich komme dann gleich auf Octavia Butler, keine Sorge, nicht, dass wir jetzt anfangen, über Lori Penny zu reden. Jedenfalls, genau, hat sie dieses Buch geschrieben, Fleischmarkt, und da thematisiert sie ihre Essstörung. Also sie ist als junges Mädchen so rein und raus aus der Psychiatrie mit Essstörung und hat das eben auch irgendwann in so einen politischen Kontext gesetzt. Und ich habe damals dieses Buch gelesen und war mega begeistert und habe dann so alle ihre Bücher gefressen. Und irgendwann war sie halt hier in Berlin auf einer Lesung im SO 36. Und das war eine total irre Veranstaltung, weil es war total voll. Es war wie so ein Fanclub, alle waren so Lori Penny-Fans und sie war so, was ist hier los, ihr seid die Coolsten irgendwie. Sie war total überwältigt davon. Und am Ende gab es tatsächlich so eine super lebendige Diskussion zwischen Publikum und eben Lori Penny und der Moderatorin. Und da ging es dann eben auch zum Beispiel um feministische Science-Fiction-Literatur. Und da hörte ich eben zum ersten Mal den Namen Octavia Butler. Und die zweite Veranstaltung, das ist ganz witzig, das muss kurz danach gewesen sein, da war ich mit meiner Freundin Magdalena Schrefel, wunderbare Autorin, Dramatikerin und Lektorin bei Mattes und Seitz. Und das war eine Veranstaltung, da gab es eigentlich nur so ein Skype mit Donna Haraway. Donna Haraway ist, was ist Donna Haraway? Also es ist eigentlich, ja, sie ist Wissenschaftlerin, sie ist emeritiert, ich bringe es immer durcheinander, emeritierte Professorin an der Universität von Santa Cruz und hat ganz viel zu Feminismus und auch zu Tieren, zu Gefährtinnenschaften und so geforscht. Und die hat irgendwann, also bei dieser Veranstaltung, wie in Rage, so ganz viele Frauen also Autorinnen aufgezählt. Und ich habe mir die dann alle irgendwie so ganz schnell so in mein Heft gekritzelt. Also Cypher-Autorin, feministische Autorin, die aber ganz anderes, also wir werden ja gleich noch darauf zu sprechen kommen, ob eigentlich Octavia Butler wirklich eine Science-Fiction-Autorin ist. Das bezweifle ich und sie selber hat sich ja auch nie als so eine bezeichnet. Aber für mich waren diese Autorinnen, also das ist... einmal Octavia Butler und die andere, die ich sonst vorgestellt hätte, ist Joanna Russ. Das sind zwei Autorinnen, die ich eben in den letzten Jahren unheimlich gerne gelesen habe und die für mich so ein totaler Augenöffner waren in mehrerlei Hinsicht, was eigentlich, was Literatur kann, Literatur, die sich eben nicht so mit der Wirklichkeit direkt beschäftigt, sage ich mal. Also und das steht so in einem ganz krassen Gegensatz zu dieser sehr männlichen Science-Fiction-Literatur, die wir jetzt so kennen, weiß ich nicht, Isaac Asimov oder jemand wie Ray Bradbury, den ich eigentlich auch mag, aber den ich jetzt gar nicht mehr so gut lesen kann, weil ich mir immer denke, Mensch, da sitzen dann diese kleinen Jungs unten und schauen oben irgendwie oben auf die Raumschiffe und träumen davon auch zu fliegen. Und ich dachte immer so, seitdem ich Octavia Butler und Joanna Russ gelesen habe, habe ich da eigentlich überhaupt nichts mehr mit, also kann ich mich gar nicht mehr damit identifizieren. Genau, und dann habe ich angefangen, das Erste, was ich von Octavia Butler gelesen habe, war Parable of the Sower, also das Gleichnis des Sämanns heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und ab dem Moment hat sie mich völlig gefangen genommen. Ich bin aber auch jemand, ich habe noch nicht alle Sachen von ihr gelesen, weil ich mir das so aufsparen möchte. Ich will auch irgendwie in ein paar Jahren noch Octavia Butler Bücher haben, die ich noch nicht kenne. Und genau, also das ist so, also ich bin wirklich auch über andere Autorinnen, über andere lesende Frauen sozusagen darauf gekommen, die auch irgendwie auf der Suche waren nach Literatur, die sich halt, die so ein bisschen visionär ist, sage ich mal, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes jetzt.
Ich würde mal ganz kurz, ich habe mir nämlich einen Zettel gemacht mit dem bisschen, was man auf Deutsch von ihr lesen kann. Also Parable of a Sower hast du gerade schon erwähnt, die Parabel vom Seemann heißt das. Dann gibt es Wilde Saat und die Xenogenesis-Trilogie. Und die sind alle zusammen bei Heyne erschienen. Und als ich sie nämlich gegoogelt habe, auch die Bücher, ist mir als erstes aufgefallen, was für schreckliche Cover die haben, diese Bücher. Und wie ich gerade schon gesagt habe, nicht nur, dass ich dich als Mensch sehr gerne habe, aber auch deine Arbeit ja sehr schätze. Und als ich die Bücher gesehen habe, habe ich gedacht so, was zum Teufel hat, was hat sie mir denn da anempfohlen jetzt? Und
lustig.
Also ich meine, ich halte mich ja für einen sehr offenen Menschen. Also ich war irgendwie so, also okay, wenn Steffi das empfiehlt, dann muss ich da jetzt mal so reingucken. Und dann hast du ja auch relativ schnell gesagt, fang mit Kindred an, lies Kindred. Und Kindred finde ich total interessant. Gibt es einmal in der deutschen Übersetzung von 1983 bei Lübbe erschienen und heißt Von gleichem Blut. Ist aber in der Zwischenzeit 2016, also vor nicht allzu langer Zeit, nochmal neu übersetzt worden von Miriam Nünning und zwar im Worten und Mehr Verlag. Das ist ein ganz kleiner Independent Verlag, die sich diverser Literatur und auch diverser Sprache widmen. Und das finde ich total spannend, dass die Kindred, und das heißt Kindred verbunden in der deutschen Übersetzung, und ist ganz schön illustriert und eine sehr hochwertige Ausgabe. Also für alle, die jetzt auch Octavia Butler noch nie gehört haben und die, wie ich, auch mit Kindred anfangen sollten, können sich auf jeden Fall diese Ausgabe mal zu Herzen nehmen. Ich glaube, die lohnt sich auf jeden Fall. Und was du gerade gesagt hast über Ray Bradbury und die kleinen Jungs, die so vom Raumschiff träumen, das finde ich ganz süß, weil als ich sie recherchiert habe, gibt es so ein Interview mit ihr, wo sie auch darauf angesprochen wird, ob sie denn Science-Fiction schreibt. Und dann sagt sie, naja, im breitesten Sinne vielleicht, aber eigentlich auch nicht, weil Science-Fiction ist ja sowas, was man, wo man so mit 14 gewachsen sein soll. Und Science-Fiction ist ja Star Wars. Und da sieht sie sich halt auf so gar keinen Fall. Ich habe ja jetzt nur erstmal Kindred gelesen. Ich bin aber total geflasht, was ich gerade schon gesagt habe, und ich will jetzt auf jeden Fall weiterlesen, aber ich frage mich, ob wir vielleicht mal ein bisschen über Kindred sprechen wollen, weil das finde ich schon ein ganz enormes Buch dafür, dass das in den späten 70ern erschienen ist, also 1979, glaube ich, soweit ich weiß. Und kannst du ein bisschen erzählen, worum es da geht?
Ja, klar. Also ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was du vorhin angesprochen hast, also deine erste Recherche und wie du dann irgendwie dachtest,
ja, bitte. Oh mein Gott,
das sind ja hier die total, das ist ja der totale Trash, ne? Und das finde ich ganz, ganz, ganz bezeichnend, eben auch für die Art und Weise, wie wir eben oder wie Literatur im 20. Jahrhundert und auch bis heute noch rezipiert wird. Also wie sehr der Markt, also wie sehr der Buchmarkt und auch der Kulturbetrieb schon von vornherein Texte segmentiert in Unterhaltungsliteratur und in sogenannte ernste Literatur. Das ist in Deutschland natürlich ganz, ganz, ganz extrem so. Das ist ja im angelsächsischen Raum nicht so. Ich nenne das auch gerne so dieses Stephen King-Phänomen. Also Stephen King ist ja auch, ich glaube, immer noch Heine-Autor. Und ich meine, inzwischen müsste es auch beim hintersten FAZ-Redakteur angekommen sein, dass Stephen King eben nicht Genre-Autor ist, sondern über Horror, eigentlich über den Horror der amerikanischen Gesellschaft schreibt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, bei Octavia Butler ähnlich gelaufen. Also sie wurde einfach verkannt und hat einfach in Deutschland und auch zum Teil in den USA nie das Standing bekommen oder sozusagen die Anerkennung bekommen, wie sie jetzt im Nachhinein auch Stephen King erfährt oder jemand wie H.P. Lovecraft oder so. Und das hat natürlich mit einer gewissen Blindheit zu tun. Das hat auch das hat ganz viel damit zu tun, dass also sie bezeichnet sich ja, also sie hat sich immer selber als feministische schwarze Autorin bezeichnet. Ihre Figuren sind alle schwarze und ja, wie man heutzutage so schön sagt, irgendwie starke Frauen. Ich glaube, worauf sie hinaus will, ist, dass das eben Frauen sind, die die selber denken, die eben im Mittelpunkt ihrer Geschichten stehen und die nicht nur diese so Gender performen, also als Ehefrauen oder als als Working Mom oder was auch immer, was es da so für Stereotypen gibt, fungieren. Und genau, bei Kindred ist das so, Kindred ist eine Geschichte, die erzählt eigentlich ja von einer jungen Frau, die lebt mit einem Mann zusammen und die wohnen zusammen, also ein ganz normales Setting. Und eines Tages liegt die eben auf dem Sofa und dann wird ihr schwindelig und plötzlich liegt sie an einem Fluss. Und ich glaube, neben einem kleinen Jungen, und der kann irgendwie nicht mehr atmen oder sowas. Ist das richtig? Irgendwas ist da. Also
Der liegt irgendwie mit dem Gesicht im Fluss und ist so kurz davor zu ertrinken. Also genau, irgendwie so.
Und sie rettet ihn.
Genau, sie rettet ihn.
Und dann kommt die Mutter und beschimpft sie irgendwie und plötzlich merkt sie, oh lala, ich bin überhaupt nicht mehr in der Gegenwart. Ich bin hier irgendwie in einer ganz anderen Zeit gefangen.
Genau.
Ja, und im Grunde erzählt dieses Buch eben die Geschichte von dieser jungen Frau, die immer wieder mit so Art Zeitreisen, obwohl das Wort eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, das Wort klingt so komisch, weil das jetzt nicht so Zeitreise ist, irgendwie so... ja, sie setzt sich in so eine Maschine rein oder so. Das ist, glaube ich, auch so eine Stärke von der Schreibe von Octavia Butler, dass sie das nämlich alles so ganz selbstverständlich erzählt und man nimmt ihr das sofort ab. Sie hat eine sehr einfache, sehr zugängliche Sprache. Sie zeichnet mit ganz wenigen Strichen eine Szene. Sie braucht keine großen Worte, um eben solche verrückten Settings zu zeichnen. Und im Grunde genau ist das die Geschichte. Also es stellt sich dann raus, dass diese Frau, diese junge Frau, dass sie immer wieder so zurückkehrt zu der Familie, aus der sie stammt, also beziehungsweise wo ihre Familie versklavt war und die eben auch in Verbindung steht, also auch Blutsverbindung mit dieser weißen Familie. Und ich fand es so, so toll, einen Roman zu lesen, der politisch und fantastisch ist, der visionär ist und trotzdem komplett in der Wirklichkeit verankert. Mich hat dieses Buch auch total gefangen genommen. Mir ist es, also das klingt jetzt so kitschig, aber mir ist wahnsinnig unter die Haut gegangen. Es ist wirklich wie so eine intravenös, also es ist so eine intravenöse Sprache. Man hat wirklich das Gefühl, als würde die einem so einen Schuss setzen. Und ja, also, und das ist aber eigentlich bei allen ihren Romanen so. Also die haben alle diese Qualität, dass man sich in ihnen verliert und in ihnen auch verlieren möchte. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Talent. Und das ist auch was für mich, eine der größten Kräfte, die Literatur und das Erzählen so mit sich bringt.
Ich finde ja, also es ist ja leider, das schließt so ein bisschen an das an, was du vorhin gesagt hast, eingangs, ist diese krasse Segmentierung, vor allem im deutschen Bereich, auch im deutschen Literaturmarkt, diese Unterhaltungsliteratur und Literatur, wie es dann immer heißt. Das Wort Page-Turner ist ein bisschen ein dreckiges Wort. Aber ich fand, Kindred war im besten aller Sinne echt ein Page-Turner. Ich habe hier auf dem Sofa gelegen und ich konnte es gar nicht weglegen. Und ein anderer Grund, warum ich dir, also sehr viele Gründe, warum ich dir dankbar bin für dieses Buch oder für diese Nennung dieser Autorin, aber ich habe da auch erst gemerkt, wie sehr mir in den letzten paar Jahren eigentlich ein richtig gutes Buch mit einer richtig guten Geschichte gefehlt hat. Und dabei ist es ja trotz allem extrem klug und extrem komplex. Also das ganze Setting, was sie da aufbaut, diese junge Frau, Dana heißt sie, ist eine schwarze Frau und sie ist mit einem weißen Mann verheiratet. Das habe ich zum Beispiel erst relativ spät im Roman überhaupt gemerkt, weil das eingangs gar nicht erwähnt wird. Und man kriegt auch nur so ein bisschen mittelbar überhaupt mit, um was es sich eigentlich handelt, als sie da diese, ja, Zeitreise finde ich auch so ein bisschen ein komisches Wort, aber wie soll man es anders nennen, immer wieder antritt. Also sie geht immer wieder in diese Familie zurück über mehrere Jahre. Also das ist so angelegt, dass das sozusagen in Danas Jetztzeit, das ist glaube ich 1976, immer nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden sind.
Und in dem Buch ist das aber ganz lange, zum Teil auch Jahre,
Jahre.
wo sie dann selber dort als, als Sklavin oder als, das ist eben auch so die große Kunst, wie Octavia Butler diesen Zwischenraum, weil wir haben es ja zu tun mit einer jungen Frau aus den 70er Jahren und nicht mit einer Sklavin in den Südstaaten, und wie sie das schafft, auch innerhalb dieser Binnenerzählung, also in der Vergangenheit, diesen besonderen Status, den sie dann auch dort hat, obwohl man nicht weiß, dass sie aus der Zukunft stammt, sozusagen. Ne? Also das ist eine, das ist echt eine große, große Kunst, und ich finde es auch unheimlich schade, dass wir hier in Deutschland in diesen Diskurs gezwungen werden. Also ich merke das auch selber immer an, ich mache das aber inzwischen auch wirklich nicht mehr, diese Entschuldigungen so. Es ist eine gute Geschichte, aber es ist auch das. Als ob das nicht reichen würde, eine gute Geschichte zu erzählen. Ich meine, es gibt so viele Quatschbücher, ja, wo ich mir denke, was werden die verlegt, ja, wo irgendwelche Befindlichkeiten von irgendwelchen reichen Kindern oder so erzählt werden, ja, aber sobald es an eine gute Geschichte gebunden ist, ist es egal, ob das jetzt von Klasse, also von Politik, ja, es ist eine gute Geschichte, und dann kann irgendwas nicht okay sein, also es ist total verrückt. Und dass du eben ansprichst mit dieser Mann, ihr Mann heißt Kevin, glaube ich, genau, ja. Und was bei Octavia Butler ein ganz, ganz großes Thema ist und was sie eben auch dadurch aus ihrer Lebenszeit, sie ist ja 2006 verstorben, es ist wirklich unheimlich tragisch, dass sie das, was jetzt gerade passiert, diese Wiederentdeckung, diese Entdeckung, es ist so ein bisschen, es hat so einen Kafka-Moment. So, ne? Also sie ist wirklich, ich glaube, sie hätte sich nichts mehr gewünscht, als die Anerkennung zu bekommen. Und sie hat auch immer davon geträumt, New York Times Bestsellerin zu sein und so, also ihre Bücher sozusagen. Und das ist ja dann tatsächlich passiert, 2020. Und also sie schreibt über Geschlecht, sie schreibt über Klasse. Sie schreibt über Diskriminierung, also über Rasse, über all diese, also über Race besser gesagt. Ne? Und das sind nicht nur in dem Sinne, dass ihre Geschichten visionär sind und Dinge imaginieren, die es nicht gibt, sondern auch die Themen, die sie angegangen sind, hat sie in ihrer Zeit eben schon so dolle gespürt, wie wichtig die sind. Und das hat ihr so auf den Nägeln gebrannt, das irgendwie zu fassen. Und das hat damals, also ich glaube, das war noch, da war die Welt irgendwie offenbar noch nicht bereit für. Was ich noch ganz kurz sagen möchte, jetzt habe ich so einen kleinen Laberflash, aber was ich an ihren Büchern, also was ja auch...
Deswegen sind wir hier für die Laberflash.
Genau.
Also, mach weiter.
Also um nochmal bei Kindred zu bleiben. Es gibt diese, ich würde gerne nochmal ein ganz kurzes Stück vorlesen, wenn ich darf, um einfach, also ich bin nicht so der Zitate-Fan, ja. Also wenn mir jemand irgendwie, wenn ich irgendwo lese, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, mit den Textmarker anzusetzen, weil das Buch so toll voller Zitate ist, bin ich schon raus so. Weil ich brauche keine, also ich lese Bücher nicht, um mir dann irgendwie so tolle Zitate aufzuschreiben. Warum ich das jetzt vorlese, ist, weil ich gern mal einen Eindruck davon, weil ich irgendwie dem Publikum gern mal einen Eindruck davon verschaffen würde, was das für eine Sprache ist. Also wie clean und wie gleichzeitig on point diese Sprache ist. By now, the man had been securely tied to the tree. One of the whites went to his horse to get what proved to be a whip. He cracked it once in the air, apparently for his own amusement, then brought it down across the back of the black man. The man's body convulsed, but the only sound he made was a gasp. He took several more blows with no outcry, but I could hear his breathing, hard and quick. Behind him, his child wept noisily against her mother's leg, but the woman, like her husband, was silent. She clutched the child to her and stood head down, refusing to watch the beating. Then the man's resolve broke. He began to moan, low, gut-wrenching sounds torn from him against his will. Finally, he began to scream. I could literally smell his sweat, hear every ragged breath, every cry, every cut of the whip. I could see his body jerking, convulsing, straining against the rope as his screaming went on and on. My stomach heaved, and I had to force myself to stay where I was and keep quiet. Also, ich habe jetzt diese Szene nicht rausgesucht, weil das jetzt eine besonders gewalttätige, brutale Szene ist. Das ist jetzt eher, das fällt mir jetzt eigentlich eher auf, während ich das lese. Aber ich weiß noch, als ich diese Szene gelesen habe, ich meine, das sind zwei Absätze, ne? Da ist nichts dran, ne? Da ist kein Fleisch dran, ne? Wie Beckett sagen würde. Das ist einfach das ist wirklich Knochen, sag ich mal, ne? Also einfach nur das, was ist, und gleichzeitig aber sieht man alles so vor sich. Man hat dieses Ganze, was für ein Drama sie in diese Sprache legt. Ich finde, das ist Riesenkunst. Das ist für mich ganz, ganz große Kunst. Und für mich hat es auch irgendwie so ein bisschen so einen dramatischen Touch, dass ich sie erst jetzt für mich entdeckt habe, weil ich glaube, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte so von Kindheit auf Jugend so einen Leseknick, den ich mir im Nachhinein auch so ein bisschen damit erkläre, dass ich so, dass ich einfach als Frau, als junge Frau überhaupt nicht wusste, was ich lesen soll. Also es gab nichts. Also es war dann so der Übergang von Christine Nöstlinger zu Hermann Hesse war so fließend. Und ich dachte nur so, dieser Steppenwolf oder so, das hat mir alles gar nichts gesagt. Ich habe dann aber das nicht gecheckt. Auch ich dachte so, ja, ey, ich verstehe das voll krass und so. Und ich kam mir auch so cool vor, glaube ich, mit dieser Suhrkamp-Ausgabe in der S-Bahn und so. Aber eigentlich hätte ich Literatur wie die von Octavia Butler gebraucht. Ich hätte Texte gebraucht. Und ich meine damit nicht, dass sie eine Jugendbuchautorin ist. Oder das ist ja auch immer gerne so ein Label, was man so verpasst bekommt, wenn man junge Frauen als Protagonistinnen wählt. Aber ich hätte auch ich hätte gerne diese visionäre politische Literatur gelesen. Ich hätte gerne die Möglichkeit gehabt, mich mit sowas zu versorgen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr tragisch finde, so für mein jugendliches Ich. Weißt du, was ich meine? Es ist so, ja, also es ist irgendwie so tragisch, so dieser Übergang von Kindheit zu junger Frau. Ich habe mich dann da so mit Anne of Green Gables und weiß ich nicht was über Wasser gehalten, bis ich dann so wieder so ein bisschen in den Tritt gekommen bin. Aber so jemand wie Octavia Butler hätte ich, glaube ich, wirklich gebraucht.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, wir zwei haben uns ja da auch schon öfter drüber unterhalten, diese Tatsache, dass man es gar nicht gecheckt hat in dem Alter, von dem du gerade sprichst, ne? Also wirklich so dieses junge Frau, Teenager, aufs Studium zugehend, wo man das, was man in der Schule angetragen bekommt, per se erstmal doof findet. Bestenfalls findet man vielleicht doch irgendwo ein bisschen Anregung.
Ich habe mich einfach nirgends wiedergefunden. Ich habe echt einfach...
Ja, verstehe ich.
Und dann habe ich es halt sein lassen irgendwie. Also...
Ich habe mich, glaube ich, einfach irgendwann so ein bisschen irritieren lassen davon oder ja, irgendwie so diese, ich habe es ein bisschen als Schicksal angenommen oder zu denken, so naja, ich komme halt nirgendwo vor, weil in der Literatur kommen wir halt nicht vor, wir sind halt Mädchen. Ja. Und das ist halt wirklich eine große Tragik, dass wir erst jetzt solche Autorinnen wie eben Octavia Butler oder auch andere Frauen, von denen wir hier im Podcast schon gesprochen haben, eben oder auch noch sprechen werden, gar nicht so entdeckt haben. Und das macht mich immer so glücklich, dass junge Frauen heute da, also die jetzt in dem Alter sind, so viel mehr zur Auswahl haben und dass der Diskurs ein ganz anderer ist. Also ich habe mich auch mega gefreut zu sehen, dass eben Kindred in dieser Neuübersetzung jetzt halt vor ein paar Jahren da erschienen ist, in diesem kleinen Verlag. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz explizit sagen, dass es der Worten und Mehr Verlag ist, weil ich immer finde, dass man so kleine Verlage gerade in solchen Vorhaben total beglückwünschen muss und so. Aber was du gerade auch gesagt hast, mit dieser Klarheit der Sprache, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe dir, glaube ich, geschrieben zwischendurch, dass ich es halt so fantastisch finde und so einen krassen Page-Turner, dass ich gesagt habe, das ist genauso klug wie Toni Morrison, nur einfacher zu lesen. Mhm. So, das soll in keiner Weise despektierlich sein, weil ich finde Toni Morrison auch toll, aber ich muss sagen, dass ich mich mit diesen Büchern von Toni Morrison immer wahnsinnig schwer getan habe. Und
ja, das
ich hab,
geht mir ähnlich.
also,
Das geht mir ganz
ich
ähnlich,
frage
ja.
mich, woran das liegt, weil es ist ja, ob das kann ja, liegt das am Sujet oder an der Sprache? Ich weiß es immer nicht so genau. Und da habe ich jetzt also gerade eben bei Kindred, weil es ja auch so eine Story ist, also eine Geschichte, sagen wir, Story ist ja wieder so ein I-Wort, über Rassismus und auch eben über die Vorbürgerkriegszeit in den USA, die so ganz interessante Gedankenexperimente macht. Zum Beispiel bei einer Reise kommt versehentlich Danas Mann mit, weil er irgendwie ihren Arm festhält oder so. Und dann ist er mit in dieser Zeit. Und jetzt ist da dieses Paar, dieser weiße Mann mit der schwarzen Frau, die sowieso schon die ganze Zeit auffällt, weil sie immer in Hosen da rumläuft.
Ja, und genau, die hat immer Hosen an.
Ja, und dann so, why do you dress like a man? Warum ziehst du dich wie ein Mann an? Hä, was ist mit dir los? Und jetzt taucht die da mit ihrem weißen Mann auf und dann müssen die sich erstmal so ein Narrativ überlegen, wer sie jetzt eigentlich sind und einigen sich dann eben darauf, dass er jetzt sozusagen ihr Besitzer ist. Ja. Also sie ist seine Sklavin und denken sich dann halt so eine total absurde Geschichte aus und bleiben dann halt eine Weile bei dieser Familie und es kommt dann eben dazu, dass er natürlich bei der weißen Familie im normalen Haus einquartiert wird und sie geht halt in die Wäschekammer oder in die Küche oder so, ne? Da muss sie dann bleiben und so. Und was dann passiert, das finde ich nämlich total spannend, dass beide so ein bisschen konfrontiert werden auf einmal mit der Tatsache, dass sie ein gemischtes Paar sind, eine schwarze Frau und ein weißer Mann, dass sie sich gespiegelt kriegen in dieser Geschichte, dass sie aber auch gespiegelt kriegen, wie sie selber aufgewachsen sind und wie sie eigentlich selber sich gelesen haben und sich auch als Paar gelesen haben und auf einmal aber konfrontiert werden mit diesem total offenen Rassismus natürlich, weil ja niemand eben den abnimmt, dass die halt ein Paar sind und auf einmal wird so klar, naja, das ist das, was sie in ihrer eigentlichen Welt auch immer wieder mitbekommen, nur halt total chiffriert und so verdeckt und so. Und Dana beobachtet in einer Stelle, die ist ähnlich schlicht erzählt wie das, was du gerade vorgelesen hast, beobachtet sie, wie mit ihrem Mann zusammen, Kevin, wie so ein paar Kinder Sklavenmarkt spielen, und zwar schwarze Kinder. Also die Kinder der Sklavinnen von der Plantage stehen irgendwo auf dem Feld und spielen Sklavenversteigerung. Und sie ist total entsetzt, dass das System so tief greift. Und dann sagt sie am Ende, I see it now. The ease seemed frightening. I said, now I see why. What? The ease, us, the children, I never realized how easily people could be trained to accept slavery. Und so dieses, und das gilt für ihren Mann ja auch, also dieses Umgekehrte, wie krass es ist, dass er auch einfach diesen Status als Herr, sage ich mal, akzeptieren kann. Und das Krasse, was dann passiert, ist ja, Spoiler Alert, der bleibt dann in der Zeit stecken.
Ja, das ist so gut.
Was ist das bitte für ein krasser Plot-Twist, dass sie dann halt in ihre eigentliche Zeit zurückgeht und er bleibt aber da. Und als sie zurückkommt, was in ihrer Zeitrechnung sind es irgendwie nur ein paar Tage und in seiner Zeitrechnung sind 5 Jahre vergangen. Also der Mann ist 5 Jahre in diesem 1820 Südstaaten-Ding stecken geblieben. Und also ich fand das so krass, diese Idee alleine.
Es ist bei ihr diese vielen Ideen ist etwas, was ich in der Literatur vermisse und was mir gleichzeitig total liegt. Ich bin auch eine, ich will mir eigentlich immer nur Sachen ausdenken und die halt aufschreiben, ja. Aber das ist irgendwie, ja, das kommt irgendwie nicht so gut an, ne? Das ist eher so, es ist halt besser, irgendwie so über was ganz Reales zu schreiben, was mir so gerade passiert oder so, ne?
Ja, das meinte also, ich ja gerade, so dieses, so ja, halt Page-Turner und Geschichte und so, das ist halt so out. Ja. Und du musst lieber irgendwie 10 Seiten darüber schreiben, wie schleimig und grau dein Porridge am Morgen ist und wie ähnlich das jetzt dem Morgenhimmel ist, so. Das ist, dann kriegst du eine gute Rezension in der FAZ, so, ne?
Ja, und ich meine, was man sich halt so fragt, ich meine, wir leben in einer Zeit, die so davon geprägt ist, dass wir gute Ideen brauchen, um überhaupt die nächsten 100 Jahre überleben zu können. Also gar nicht mal, also wir haben ja jetzt, und das finde ich auch wieder interessant, als Parallele zur männlich geschriebenen Science-Fiction, die ja wirklich eine Science-Fiction ist, also wo so viel um Technik geht und so. Und wo wir ja jetzt auch zum Beispiel im Zuge der ökologischen Krise merken, so die Technik bringt uns halt nicht weiter. Es gibt halt nicht irgendwelche krassen Geräte. Wir können halt nicht irgendwelche Chemikalien auf die Sonne schicken, damit wir hier oder irgendwelche, also das wird ja alles so ständig durchgespielt. Und es ist halt Quatsch, was wir halt brauchen sind, wir brauchen Vorstellungen, also wir brauchen Imaginationen davon, was überhaupt auf uns zukommt und nicht im Sinne von irgendwie oh, so Doomsday-mäßig, also nicht so apokalyptische Ideen, sondern wirklich egal was eigentlich, also Hauptsache nichts, was schon da war, so ungefähr, ne? Also, und das ist etwas, was sie, glaube ich, deswegen auch wieder so, also unabhängig von dem, was wir schon angesprochen haben, was sie halt jetzt eben auch so auf den Plan gerufen hat. Also inzwischen findet man ihre Bücher. Ich war neulich hier beim Hugendubel am Hermannplatz. Da lag Kindred, da lagen die Patternmaster, diese Quadrologie. Paternaster war eigentlich ihr Debüt und diese Parable-Bücher lag alles da von ihr. Und ich war auch fast den Tränen nahe. Ich war so, ja, guck mal, Octavia, jetzt liegst du hier überall und so. Es verwundert mich nicht, weil es eben visionäre Bücher sind. Also ich würde gerne noch mal kurz auf dieses Parable of the Sower zu sprechen kommen. Ja, das ist bitte. Das Buch, was ich als erstes gelesen habe von ihr und dann später erst Kindred. Es sind die letzten Bücher, die sie geschrieben hat. Also Parable of the Sower und Parable of the Talents und das dritte, da war sie gerade dran, als sie dann sehr plötzlich eben verstarb. Es wurde oft so das fand ich dann auch wieder echt total daneben, so nach dem Motto, das ist die schwarze Version von The Handmaid's Tale von Margaret Atwood und das hat wirklich gar nichts gemeinsam damit, sondern ich glaube, was mich halt auch irgendwie an diesem Buch so angezeckt hat, ist, ich bin ja bei den Zeugen Jehovas groß geworden und die Hauptfigur ist auch wieder eine junge schwarze Frau, die eben in einer Welt lebt, die schon wesentlich mehr unter der ökologischen Krise leidet, als wir das jetzt tun, beziehungsweise es spielt in Kalifornien und ist eben dort auch schon sehr, sehr konkret und sehr, sehr sichtbar, nicht nur in so, was so Hurricanes und Naturkatastrophen und solche Sachen angeht, sondern, und das ist ja etwas, was wir immer vergessen, so bevor wirklich diese ganz, ganz, ganz schlimmen Sachen passieren, also diese Natursachen sozusagen, wo so Tausende oder Abertausende sterben, ist, dass sich halt eben vorher schon Gesellschaft verändert. Das ist eben, wir haben es hier in dem Roman mit einer Gesellschaft zu tun, die schon viel mehr in Arm und Reich aufgeteilt ist und sie selber, also wenn man das Buch so anfängt zu lesen, denkt man so, das ist eigentlich so eine Art Ghetto. Aber dann ist es wieder, merkt man so, ach Moment mal, das sind aber schon die, denen es richtig gut geht noch. Ja? Also die leben in so einer gated Community, die aber im Grunde, die haben selber alle gar nichts, die bauen alle Gemüse an und tauschen Sachen und dürfen auch im Grunde da nicht raus, weil sobald die rausgehen, da darf man sich gar nicht mehr groß aufhalten, wenn man überleben möchte. Und irgendwann wird eben diese Community angegriffen und niedergebrannt und sie macht sich auf mit ihrem Bruder oder ihrem Nachbarn oder so, ich glaube, macht sich eben auf in Richtung Norden, also Richtung Oregon und so, um dort sozusagen ein besseres, also auf der Suche eben nach einem besseren Leben oder auch nach einem einfach zu überleben. Und das Tolle an diesem Buch ist, es fängt immer an mit so einem, also es ist so in Tagebuchform geschrieben und es fängt immer an mit so einer, mit so Versen. Also es fängt ganz vorne an mit zum Beispiel All that you touch, you change. All that you change, changes you. The only lasting truth is change. God is change. Earth seed, the books of the living. Und während man weiterliest, bemerkt man eben, dass diese junge Frau, die heißt Lauren, genau, sich so eine Religion ausgedacht hat. Also sie kommt selber aus einer Baptistenfamilie, so eine ganz strenge, und Octavia Butler kam auch aus einer sehr strengen Baptistenfamilie. Und sie glaubt eben nicht an diesen Gott, den ihr Vater irgendwie so propagiert. Ne? Sie sagt halt auch, is there a God? If there is, does he, she, it care about us? Deists like Benjamin Franklin and Thomas Jefferson believed God was something that made us, then left us on our own. I wonder if the people of the Gulf Coast still have faith. People have had faith through horrible disasters before. I read a lot about that kind of thing. I read a lot, period. My favorite book of the Bible is Job. I think it says more about my father's God in particular and gods in general than anything else I've ever read. Und das ist halt schon, ich meine, ich muss auch schon wieder lachen, wenn ich das lese, weil dieses Lakonische dieser Figur, ich meine, mein Lieblingsbuch aus der Bibel ist Hiob. Also wenn jemand weiß, irgendwie, worum es bei Hiob geht, dann weiß man auch, was das sozusagen, was wie einerseits ja zynisch nicht, sondern einfach wie abgeschlossen dieses junge Mädchen, die ist 16, als sie genau, also sie ist 16 und also wie sie schon sozusagen sich total emanzipiert hat von den Ideen ihres Vaters und so. Und das fand ich unheimlich interessant. Also im Grunde ist es auch, geht es in diesen Büchern dann eben auch um diese Religion, die sie sich ausdenkt und durch die sie auch versucht, in dieser zerstörten Welt zu überleben. Eben durch ein anderes Denken, indem sie sich, und auch sie bekommt dann ganz viele Anhänger und so. Also der zweite Teil ist dann aus der Perspektive ihrer Tochter erzählt, die das aber alles total ablehnt. Also auch sehr interessant. Und das ist halt etwas, wo ich das Gefühl habe, was ich meine mit dem Visionären. Ne? Ich meine, das ist von, ich weiß gar nicht von wann das ist, ich glaube von 1992 ist das. Ich glaube
frühe 90er, ja.
Es ist wirklich, es ist schon 30 Jahre alt. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ne? Und Kindred ja noch älter, ja. Und wie modern sich das liest, also wie, ich mag dieses Wort nicht, das ist so ein Lektorenwort, ne? So wie heutig, ne? Aber es ist wirklich, es trifft es so auf den Punkt. Man hat das Gefühl, da ist eine, wir haben es hier mit einer Autorin zu tun, die jetzt lebt und die jetzt on point schreibt. Ne? Und da finde ich sie eben gleich doppelt und dreifach und auf so vielen Ebenen Visionärin. Ne? Und ja, genau.
Du hast jetzt total viele Sachen angesprochen, die ich hier auch auf meinem Zettel stehen habe. Und witzigerweise, als du gerade angesetzt hast und gesagt hast, ich bin ja bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, habe ich so innerlich gejubelt, weil ich ja das natürlich auch auf meinem Zettel stehen habe, weil ich mich wirklich gefragt habe, so, also Parable of a Sower, wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe fest vor, mich jetzt durch das Butlersche Gesamtwerk zu lesen, weil ich bin wirklich angefixt.
Ja.
Weil ich das auch, ich finde das so interessant und eben alles, was du sagst, es ist visionär, aber es ist auch unfassbar empathisch und hoffnungsvoll. Also, weil du eben nicht dieses Gefühl hast, so du kriegst so einen Meteoriten in die Welt reingeworfen und das ist so eine Endzeit-Fantasie und jetzt müssen alle irgendwie gucken, wie sie sich mit Kannibalismus und ein paar Lendenschürzen am Leben halten, so, ne?
So irgendwie genau
so,
das.
Ist so ein Roland Emmerich Endzeit-Drama, sondern es ist was ganz anderes. Es hat bei aller Brutalität, also auch Kindred, aber auch alles, was ich über diese Parabelbücher gelesen habe, es hat bei aller Brutalität auch was unfassbar Zartes und was sehr Komplexes, weil es keine, es gibt keine absolute Wahrheit. Und das, also das, was du auch gerade angesprochen hast über Parable of a Sower, dass eben die Tochter völlig dem entgegen sich stellt, was die Mutter erzählt. Und bei Kindred ist es ja auch dann zum Beispiel so, Dana muss immer wieder diesen Jungen retten, der dann später im Verlaufe des Buches zu einem Mann wird und es stellt sich heraus, er ist irgendwie ihr Urgroßvater oder irgendwie sowas. Und diese Komplexität, dass Danas Existenz darauf beruht, dass dieser junge Mann eine Sklavin vergewaltigt hat und zwar mehrfach und zwar wirklich auf brutalste Art und Weise und sie daraus entstanden ist und sie jetzt in der Verpflichtung ist, den immer wieder retten zu müssen, weil sonst wird sie gar nicht existieren. Und also diese Komplexität auf so einen ganz einfachen Zusammenhang runtergebrochen, das finde ich unglaublich und
absolut.
Das holt dich halt ab aus diesem, also was mir jetzt zum Beispiel im Moment an der Gegenwartsliteratur so wahnsinnig widerstrebt, ist ja dieses dieses Pochen auf absolute Wahrheiten. Also immer gibt es ein richtig und ein falsch. Es gibt immer einen Bösen und einen Guten. Und es gibt immer irgendwie, Rassismus ist böse und die Weißen sind schlecht. Zum Beispiel jetzt so, ne? Und mir fehlen die Grautöne und andere Farben des Regenbogens, aber irgendwie bei so Büchern mit schweren Themen nennt man das ja vielleicht lieber Grauzone. Also alles, was halt so ein bisschen die Komplexität der Menschheit ausleuchtet eigentlich, ne? Und da, ich freue mich total, dass du gerade gesagt hast, dass im Hugendubel am Hermannplatz die Bücher alle da sind, weil ich war nämlich heute bei Heimann hier in Hamburg an der Osterstraße, aber es ist vielleicht auch nicht das Klientel. Und da habe ich nämlich einmal mal scherzeshalber auch geguckt und da lag gar nichts. Und dann habe ich gefragt, haben Sie eigentlich Bücher von Octavia Butler? Wen? Können Sie das mal buchstabieren? Also,
oh nein.
So. Und Heimann ist halt auch eine große Buchhandlung, ne, mit mehreren Filialen hier in der Stadt und so. Aber ich meine, ich habe zum Beispiel auch bei meiner Recherche sehr, sehr wenig irgendwie, also da gibt es jetzt nicht so die großen Deutschlandfunk-Feature oder so, ne? Aber was ich gefunden habe, was ich echt schön fand, das verlinken wir nachher auch im Podcast hier in der Beschreibung, ist irgendwie ein Artikel aus der Spex von 2020.
Ach krass.
Von Julian Dörr, Widerstand durch Hoffnung. Und schon irgendwie der Teaser, den finde ich schon super. Die Science-Fiction-Geschichten von Octavia E. Butler sind die Lektüre der Stunde. Denn die Apokalypse kommt in ihnen nicht mit einem großen Knall. Stattdessen werden die Dinge, die schon lange beschissen waren, immer beschissener. Und das ja, ist jetzt so ein bisschen flapsig, aber von dem, was du sagst, klingt es ja so, als hätte Julian Dörr das nicht so ganz falsch verstanden.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil für mich ist sie halt wirklich so eine absolute Superheldin, ne? Und ich verstehe überhaupt nicht, wieso nicht alle ihre Bücher, so die Bestsellerlisten der Welt von 1 bis 20 okkupieren.
Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, warum gibt es nicht eigentlich alle Bücher als Filme und Netflix-Serien?
Ja, das ist wohl so, also da kommt jetzt wohl einiges. Also,
okay, was eignet sich total?
Ja, also absolut. Da kommt wohl jetzt tatsächlich einiges. Es ist schon echt irre, wie die, auch wenn man sich ihr Leben so anschaut, sie war halt eine unfassbar bescheidene Person. Sie war sehr arm und nicht so arm im Sinne von irgendwie so glamourös arm, so Schwindsucht, so Europa, ich weiß nicht, also ne, sondern das war eine Armut, die wirklich so, ich sag mal, es gibt ein ganz tolles Buch von, sie hat ihr ganzes Archiv, alles, was sie besaß, hat sie der Huntington Library in Pasadena vermacht. Das war die Bibliothek, in die sie immer gegangen ist, ne? Ist auch so geil, wenn man auf den Wikipedia-Eintrag von ihr geht, steht in einem Satz, man diagnostizierte ihr eine Leseschwäche, Komma oder Semikolon, weiß ich nicht. Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend hauptsächlich in der Huntington Library. Also es ist so geil. Also besser kann man das eigentlich so, die Unterschätzung und das Negieren dieser Autorin nicht auf den Punkt bringen. Ja? Auch dass man jetzt irgendwie, wie wird das buchstabiert und so. Also das tut mir so in der Seele weh, aber das schmälert natürlich nicht ihr irres Werk. Und sie war sehr, also wie gesagt nochmal kurz, also sie war unheimlich bescheiden. Sie hatte unheimlich wenig Geld. Sie musste immer arbeiten nebenbei. Sie war sehr ungebildet und hat sich ihr Leben wirklich, also auch nicht, natürlich aufgrund von intersektionalen Diskriminierung, also vielfach Diskriminierung, von denen sie betroffen war. Sie hat sich ihr Leben lang auch weitergebildet in Chemie, in Mathe. Es gab so, also dieses Archiv, was sie gespendet hat, also was sie dieser Library vermacht hat, da finden sich überall so To-Do-Listen und oder auch so, meine Traumziele, das wünsche ich mir für dann und dann. Und unter anderem steht da nämlich auch irgendwo, dass sie eben auf die New York Times Bestselling-Liste möchte und so. Ne? Also unheimlich rührende Artefakte aus ihrem Leben. Sie ist überall mit dem Bus hingefahren. Sie hatte kein Auto, was das in L.A. bedeutet oder zumindest in Southern California. Das weiß, glaube ich, jeder, der viel Fernsehen guckt, also es gibt keine, ne? Und das ist halt etwas, was mich auch immer, auch in den Interviews, die wenigen, die ich mit ihr gesehen habe, sie ist immer sehr bescheiden und sehr, verkauft sich so, also sehr sympathisch, aber wo man so denkt, Mann, ey, du bist ein Star, ja, zeig denen, wer du bist, leuchte, so, ne, gerade auch, weil sie ja auch von den Sternen immer geschrieben hat, ne, und dass die Menschen eben, das und auch von der Earthseed Community, dass sie eben dazu bestimmt sind, zu den Sternen zu fliegen und so, ne? Und das ist natürlich auch in der schwarzen Kultur, also in den USA, dort sehr in der afroamerikanischen Kultur so verankert, in diesem Afrofuturismus. Da habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt, aber das will ich auf jeden Fall noch machen. Eben so eine, es ist im Grunde eine schwarze Fantasy-Kultur, die auch aus dieser Unterdrückung heraus entstanden ist, dass man eben zu den Sternen fliegen möchte. Ne? Und das ist sowas, was mich total, also was mir voll reingeht, was ich auch total verstehen kann. Und für mich ist dieses Werk von Octavia Butler, das steht immer eben im Zusammenhang mit dieser wahnsinnigen Unterdrückung, die sie als schwarze Frau in den USA und ihre Familie erfahren mussten. Und was Literatur kann, nämlich sich seine Würde zurückholen und damit auch eben anderen ihre Würde zu geben, ne, ihrem Publikum, das ist für mich das Größte, was Literatur leisten kann. Also, ja.
Ich bin ganz gerührt von dem, was du jetzt über sie erzählt hast, weil ich habe mir eben auch ein paar Interviews mit ihr auf YouTube angeguckt. Also es gibt nicht so furchtbar viel. Aber ich habe genau den gleichen Eindruck gewonnen, den du auch beschreibst. Also diese einerseits extrem imposante, weil ich vermute, sehr große Frau. Also
sie, ja, sitzt, die war ganz, sitzt die war meistens groß.
Aber sie sieht irgendwie sehr groß und sehr imposant aus. Und dann hat sie diese extrem tiefe Stimme. Ich frage mich so ein bisschen, alles, was du gerade erzählt hast, ne? Und du hast ja auch diesen Vergleich mit Margaret Atwood schon angerissen gerade. Glaubst du, das hat nur was damit zu tun, dass sie, also nur, das ist ja Grund genug und riesig genug, dass sie eine schwarze Frau war zur falschen Zeit oder zu früh für ihre Zeit, dass sie eben nicht diese, weil ich meine, The Handmaid's Tale ist auch aus den frühen 80ern, also zeitlich ungefähr auch ähnlich wie Kindred. Aber woran machst du das fest? Oder kannst du, hast du eine Idee?
Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Und das ist natürlich wie immer so ein Konglomerat aus vielen Dingen. Natürlich spielt es rein, dass sie eine schwarze Frau war und nicht nur aufgrund der Rassismus, den sie erfahren hat, sondern vor allem, weil sie halt dadurch eben schon von klein auf viel weniger Möglichkeiten hatte, ne? Und sich einfach unheimlich, also sie musste sich wirklich jede Schreibstunde so vom Mund wegsparen, so ungefähr. Und es ist schon irre, was sie für ein Werk erschaffen hat, ne? Aber ich glaube, das ist so ein bisschen. Also es gibt so zwei Faktoren. Das erste ist, glaube ich, das, womit sie sich beschäftigt hat. Sie hat einfach, ihre Figuren waren junge, schwarze, emanzipierte Frauen. Ich meine, da muss man nicht, da kann man, das ist bis heute nicht besonders angesagt, ja. Also vor allem mit Betonung auf Frauen. Und sie hat einfach ihr Ding gemacht, ne? Und sie... sie hat einfach das gemacht, worauf sie Bock hatte, glaube ich. Und ich meine, das ist jetzt so eine gemeine Unterstellung. Ich will das auch Margaret Atwood nicht unterstellen. Aber ich glaube, dass Margaret Atwood schon immer so diesen Anspruch hatte, so in den literarischen Olymp aufzusteigen, sage ich mal. Ja, also so jemand wie Margaret Atwood hat auch ganz andere Ressourcen. Ne? Und sie hat zum Beispiel The Handmaid's Tale damals, Teile davon hat sie ja in Berlin geschrieben im Stipendium, also die ist durchaus auch unterwegs gewesen, die hat sich irgendwie gekümmert und so, und ich glaube, bei Octavia Butler war das, die ist, glaube ich, aus Pasadena nie groß rausgekommen, die war da und die ist mit dem Bus in die Bibliothek gefahren und wieder zurück und hat jeden Tag versucht, 4 Stunden zu schreiben. Das ist das eine, und das andere ist, glaube ich, schon alt, und das finde ich also fast noch tragischer, ist das, weil sein Ding zu machen ist ja letztendlich auch was Gutes. Ich meine, zum Glück hat sie ihr Ding gemacht, zum Glück machen einige ihr Ding, und das ist dann eben auch das, was ich denke, also so sein Ding machen ist halt, das ist halt oft total frustrierend, klar. Und vielleicht wird man, so wie Octavia Butler, eben nie erleben, dass das Werk dann doch Anerkennung erfährt. Aber was ich tatsächlich noch tragischer finde, ist, was ist das, worüber wir schon zu Anfang gesprochen haben, eben dieses Label Science Fiction, gegen das sie sich gewehrt hat. Ne? Sie hat immer gesagt, my business card says writer. Ne? Und auch, was sie meinte mit, die Leute, wenn, das hast du auch schon am Anfang angesprochen, ne? Dieses Zitat, wo sie sagt, ja, die Leute denken irgendwie, Science Fiction ist für 14-jährige Jungs, die denken an Star Wars. Ne? Und was sie damit eigentlich sagen wollte, ist, Science Fiction ist so viel mehr. Also wenn ihr das, womit ihr mich labelt, wenn wir wirklich darüber sprechen wollen, dann lasst uns doch erstmal darüber sprechen. Was ist denn Science Fiction? Was ist sozusagen, ist es das Visionäre? Ist es das? Und ich glaube, das ist etwas, wo sie so fundamental falsch verstanden wurde. Also ich habe noch kein Buch von ihr gelesen, was nur annähernd in die Richtung, also wenn ich an Science Fiction denke, dann denke ich halt an irgendwelche komischen Roboter, ja, irgendwie, oder halt diesen ganzen, ja, Ray Bradbury im Sinne von, ja, wie die dann da unten, dann dieser kleine Junge, was ist der, Ares for Rocket, ne, so, der dann da irgendwie so vorbereitet wird, Astronaut zu werden. Also ich meine, oder irgendwelche Planeten besiedeln oder so, ne. Also es gibt, glaube ich, eine Reihe, diese Lilith's Brood oder diese Xenogenesis-Reihe, wo das, glaube ich, schon so ist, aber ich glaube tatsächlich, sie hat darunter gelitten, das unter diesem Label. Und dann als schwarze Frau, also das ist natürlich dann besonders schwierig. Aber sie hat ja durchaus in den USA Fans und eine enge Community gehabt, also feministische Buchläden und schwarze Buchläden vor allem. Sie hatte aber ihre Verleger, die hatten offenbar mit den feministischen Buchhandlungen ein größeres Problem als mit den schwarzen Buchhandlungen. Die haben denen nie Bescheid gesagt, wenn Octavia Butler mal irgendwie ein neues Buch hatte, und dann haben die sich immer gefragt, so wie, die war in town irgendwie, wieso war die nicht hier und so. Aber das ist, glaube ich, etwas, was in der Zeit, also für mich ist, in der Zeit ist ja auch, wenn man sich so mit Audre Lordes Werk zum Beispiel beschäftigt, das ist ja alles, das läuft ja alles auch so unterm Radar in den 80ern. Das sind so kleine Grüppchen, die sich so untereinander alle kannten, die so untereinander auch, ich hatte sie zum Anfang schon angesprochen, Joanna Russ gehörte auch dazu. Ne? Das ist so, und jetzt kommt das so, und wir fragen so, huch, wieso ist die denn da? Wieso ist die denn? Das war, ja, die, das ist so ähnlich. Also die Leute haben einfach sich für sowas nicht interessiert. Es wurde nicht ernst genommen. Es wurde nicht ernst genommen, weil es waren Frauen. Punkt aus.
Ja, es ist total schrecklich, weil, also alles, was du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Und es gibt ja so viele Frauen, die zum Glück teilweise jetzt nach und nach entdeckt werden. Also es gibt, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, es gibt eine libanesische Autorin Etel Adnan, die ist kürzlich gestorben mit irgendwie fast 100. Die ist aber vor allem Lyrikerin, aber auch Malerin gewesen, aber auch Essayistin und hat auch Romane geschrieben, und queer hat sie gelebt und hat, glaube ich, irgendwie zum Schluss in den USA gelebt, auch in Kalifornien. Die hat hier, also die kennt hier in Deutschland kaum ein Mensch, ne? Also sie ist ins Deutsche übersetzt, aber also kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Bücher von der jemals verkauft worden sind. Und die ist halt so ein totaler Insider. Und ich habe die vor über 20 Jahren mal entdeckt und wollte im Studium damals mal ein Referat über die halten, weil mich, was ich von ihr entdeckt habe, das war ihr erster Roman, Sid Marie Rose hieß der. Den gab es damals auch noch gar nicht auf Deutsch, den habe ich dann auf Englisch gelesen. Und wollte dann gerne ein Referat über sie halten. Ich habe ja Komparatistik studiert mein Prof guckt mich wirklich nur so an. Ich sage, wen meinen Sie? Was? Nee, habe ich noch nie gerade. Nein, suchen Sie sich mal wen anders aus. Wir haben ja hier so eine Leseliste und so. Ich so, also, ich hoffe, dass wir irgendwann in diesem Podcast ich mal jemanden finde, der mit mir über Etel Adnan spricht. Da muss ich nochmal, das fände ich auch echt toll. Also deswegen mag ich das jetzt auch so, mit dir über Octavia Butler zu sprechen. Also ich schon alleine, dass ich das jetzt deinetwegen entdeckt habe und gelesen habe und dass wir jetzt drüber reden, sodass es vielleicht noch ein paar andere irgendwie entdecken und hören. Ich finde das total, also im Grunde genommen ist es ja so ein bisschen die Weiterführung dessen, von dem, was du gerade erzählt hast, über so wie ihre Karriere zu ihren Lebzeiten angefangen hat, dass sich halt so ein bisschen per Mund-zu-Mund-Propaganda und mit kleinen unterstützenden feministischen Buchläden und Lesegruppen und so, wie ich das auch so verstanden habe, das einfach so weitergetragen hat, sodass wir heute im Jahr 2022 zum Glück Werke von ihr rüber gerettet haben. In den USA allerdings, und das finde ich richtig schön, so wie ich das verstehe, ist sie inzwischen wirklich kanonisch, ne? Also
rehabilitiert.
Rehabilitiert. Naja, gut, sie war ja nie dehabilitiert.
Aber
sie ist kanonisiert im Grunde und, ja. und eigentlich so auf jeder, auf jedem Lehrplan, ne?
Ja, und es ist also, und es ist jetzt auch ein Stück vom Mars nach ihr benannt worden.
Nein, ehrlich?
Ja, also
wie
das
cool.
habe ich neulich, ich weiß gar nicht, ob in Nature oder so gelesen. Also es ist jetzt so, da wurden ja in letzter, ich lege jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer, was ich jetzt raushaue, aber da sind ja in letzter Zeit immer so Missionen mit so wie heißen die Dinger, die man da so hinschickt, diese nicht Satelliten. Ja doch schon, ne? Aber die können ja dann auch auf dem Mars landen und die fahren ja dann auch da so rum, ne?
Ah ja, also Mars Rover, so,
ja, genau.
So Autos, ne?
Ja, genau,
so wie die hier durchs Viertel
ja so
fahren und Pizza liefern, stelle ich mir die immer vor. Diese kleinen weißen Dinger.
Ich stelle mir die immer so vor, wie das Kackemobil, das hier in Berlin immer rumfährt und die Hundescheiße aufsaugt.
Das haben wir hier in Hamburg gar nicht.
Hier fährt er immer, da sitzt so ein kleiner Mann drin und fährt da immer mit drin rum. Jedenfalls so stelle ich mir das vor. Und da, wo das erste Mal einer dieser Dinger gelandet ist, diese Plattform, oder ich weiß nicht, die heißt jetzt Octavia E. Butler Plattform. Ich verlinke das nochmal. Ich schicke dir mal den Link, da
ja,
kannst du
bitte.
Dann nochmal irgendwie. Genau, also ich habe das in den USA gar nicht so verfolgt, aber das habe ich auch, meine Buchhändlerin, die hat dort studiert und ist auch ein großer Octavia Butler-Fan und die meinte auch, dass so, dass das schon eine ganze Weile so ist. Also dass die wirklich tatsächlich so ja, wiederentdeckt und kanonisiert wurde und ich meine, das ist mir auch, das leuchtet mir auch völlig ein. Also das ist für mich, das ist auch etwas, das wird auch so bleiben und ich bin mir ganz sicher, dass man sie auch, ich meine, Deutschland ist ja immer so ziemlich lange hinterher, also mit allem, egal ob mit dem Impfen oder mit Netflix-Serien. Ne?
Der Netflix, ich bin so froh, dass du das sagst und so froh, dass du das sagst und nicht ich, weil sonst wird mir wieder nachgesagt, dass ich immer auf Deutschland schimpfe.
Ja, die können mir das ruhig nachsagen. Aber
egal.
Das ist schon echt ein bisschen traurig, weißt du, weil ich meine, auch der Netflix-Hype ist jetzt schon rum und die Deutschen haben, also deutsche Produktionsfirmen haben nicht eine richtig gute Serie irgendwie. Also es dauert immer so ein bisschen.
Ich habe vor ein paar Tagen, ich bin ein großer Fan unter anderem auch von Queer Eye auf Netflix und jetzt kürzlich in der Ankündigung habe ich gesehen, dass es zunächst Queer Eye Deutschland gibt. Also so mit 5 deutschen Jungs, die deutsche Leute irgendwie Makeovers verpassen und ich habe einfach nur so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dachte, oh, also warum ist Deutschland eigentlich immer so peinlich, dass es immer nur alles kopieren kann? Ich denke dann auch immer an diesen wahnsinnig peinlichen Abklatsch von RuPaul's Drag Race, der ja also das Absurdeste von allen von Heidi Klum moderiert wurde.
Ja, ja.
Also, das ist ein Affront.
Da könnte man sich jetzt vertiefen. Aber ich denke,
aber sollen wir lieber nicht. Reden wir lieber weiter über Octavia Butler und warum die Deutschen zu blöd sind, sie irgendwie zu entdecken.
Ja, ich meine, es ist ja auch... Da muss man ja auch wirklich sagen, das ist so ein bisschen ein Dilemma, weil ich glaube, Heine hat die Rechte und ich meine, ich kenne die Fassung jetzt nicht, aber eigentlich wahrscheinlich müsste man die alle erstmal neu übersetzen. Boah, das ist jetzt ganz schön steil, was ich sage und ganz schön arrogant. Vielleicht ist die Übersetzung auch gut, aber was ich meine ist, also das kann man ja auch bei Stephen King und so immer sehr genau sehen, auch so Sachen wie Friedhof der Kuscheltiere oder auch... wie heißt das, Feuerkind, ja, das ist einfach, ich glaube, man hat halt auch bei diesen großen Verlagen oder bei diesen Unterhaltungsverlagen einfach nicht besonders viel Zeit, also das geht jetzt gar nicht an den oder die Übersetzerin, diese Klatsche, sondern eher so daran, dass man denkt, ja komm, wir haben das jetzt gekauft, das ist halt die Science-Fiction, das liest man jetzt hier so weg, ne, und da müssen wir uns jetzt nicht hier mit Literaturen so beschäftigen und ich glaube, das ist, glaube ich, ein Problem, also wenn die Rechte halt, eigentlich müsste man die alle nochmal neu übersetzen und nochmal in so einer schönen Ausgabe und so, ne? Also das, was du eben schon angesprochen hast, was die Übersetzerin bei Worten und Mehr gemacht hat, ist übrigens auch eine schwarze Übersetzerin. Und ich glaube, ja, aber also ich habe die Sachen auch alle auf Englisch gelesen und ja, aber ich werde da mal reingucken. Ich schaue mal rein in diese Heine-Ausgaben. Also das geht ja eigentlich auch nicht, ja, dass man nicht weiß, ob die gut übersetzt sind und so.
Man muss ja auch immer sagen, dass ja so Übersetzungen altern ja auch immer. Es ist ja jetzt auch egal, ob du dir Übersetzungen von, was weiß ich, Jane Austen anschaust oder Charles Dickens oder eben jetzt Octavia Butler oder Stephen King, wenn die eben schon aus den 80ern kommen. Ich habe hier vor ein paar Wochen Bücher aussortiert und hier waren, die habe ich dann auch alle aussortiert, so Gabriel Garcia Marquez Ausgaben aus den 90ern. Und da habe ich dann auch reingeschaut und habe gedacht, so, meine Fresse, das würde man heute auch alles ganz anders übersetzen. Also da hat sich natürlich auch so ein Verständnis geändert. Also als ich vor ein paar Wochen mit Shader aufgenommen habe, mit Shader Basiar, haben wir auch unter anderem über Kinder-Jugendbücher gesprochen und dann auch uns gefragt, warum zum Beispiel in Büchern von Enid Blyton in der deutschen Übersetzung Namen einfach geändert worden sind. Und
da heißt Protagonistinnen. Der Dietrich Ingmar Karl Grundstein, der heißt ja in echt bei Geheimnis der heißt der Freddy oder so.
Ja, und Hanni und Nanni heißen eigentlich auch nicht Hanni und Nanni. Die heißen eigentlich auch völlig anders. Das sind natürlich irgendwie alles Sachen, das würde man heute aus übersetzerischem und verlegerischem Verständnis gar nicht mehr machen. Also von daher entschuldigen wir das jetzt einfach mal so ein bisschen, wenn die immer noch die Ausgaben aus den 80ern oder 90ern verlegen. Und ja, aber es wäre ja total schön, da mal so einen Vorstoß zu machen.
Ich biete mich freiwillig, um das Werk von Octavia Butler zusammen mit Rasha Kayan.
Ja, ich mache mit. Das finde ich total super. Ich finde, also, ich meine, habe ich auch schon mal gesagt, ich würde ja wahnsinnig gerne das Werk von Jane Austen neu übersetzen, weil ich ja auch finde, dass sie in Deutschland einfach nicht die Wertschätzung erfährt, die sie verdient hat.
Ja.
Weil sie auch immer so ein bisschen belächelt wird, Häubchenliteratur, ne? Irgendwie, es geht nur um Bälle und um Heirat, ne? Das ist natürlich auch völliger Quatsch, aber gut, das ist wiederum ein anderes Thema.
Ja,
aber ich finde, ich möchte einmal nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt hier leider schon wieder zum Ende kommen müssen, aber ganz kurz nochmal irgendwie dich fragen, was glaubst du, wie können wir diese Kisten auflösen? Weil mir ist das auch ein totaler Dorn im Auge, diese Genres und Kategorien, auch von denen du gerade gesprochen hast, weil ich auch finde, dass das unglaublich schädlich ist. Es schadet allen. Es schadet den Autorinnen, es schadet den Leserinnen, es schadet auch in den Buchhandlungen und auch den Verlagen ja im Grunde. Und warum? Warum Absolut. Müssen wir, und ich habe auch immer das Gefühl, dass da, also sorry Deutschland, aber dass da Deutschland auch so extrem seinem Ordnungssinn verfallen ist und immer alles so schön mit Labels und Kisten verpacken möchte. Und das wäre mir so, also wenn ich jetzt so ein Lebensziel für meinen Beruf formulieren könnte, würde ich sagen, das möchte ich gerne auflösen, für immer und ewig.
Naja, das machen wir ja, indem wir diesen Podcast machen. Also indem du jetzt diesen Podcast machst und wir über Octavia Butler reden. Es ist wirklich nicht einfach, weil es ist etwas, das ist so ein bisschen wie bei Foucault, Überwachen und Strafen. Ich meine, das geht ja schon hier oben im Kopf los. Also bevor wir überhaupt, wir rauben uns selber unserer Leselust.
Ja, total.
Indem wir nämlich, wir gucken auf die Longlist und wir gucken auf die SWR-3-Bestenliste und wir schauen und wir finden uns unheimlich, wir mögen uns in dieser Rolle der Person, derjenigen, die halt geschmackvolle Bücher liest. Und dabei müssten wir doch schon lange wissen, dass das Geschmackvolle, was jetzt geschmackvoll ist, das Irrelevante von morgen ist. Also wenn es eingesetzt wird, dann das, ja. Wir sollten einfach mehr unserer Leselust folgen. Mhm. Wir sollten einfach, ich weiß nicht, ich gehe ja kaum noch in Buchläden. Also ich habe ja meine Buchhandlung hier und wenn ich was haben will, dann bestelle ich da. Aber hier ums Eck in Berlin, wo ich wohne, da gibt es einen Laden, der heißt Medienpoint. Mhm. Und der Medienpoint, der wird von so einem sozialen Träger wird das organisiert gemacht und es ist ein Buchladen und da kannst du jeden Tag 3 Bücher umsonst mitnehmen. Und die sind unheimlich gut sortiert und zwar nicht so wie andere Buchläden, sondern die machen zum Beispiel so einen Tisch zu, neulich hatten sie so einen Tisch zu Zauberern, ja. Da waren so Bücher von Siegfried und Roy Fotoband oder was weiß ich, da war David Copperfield neben Siegfried und Roy und so Sachen, ne? Also nicht David, der andere hier, jetzt habe ich Quatsch geredet, nicht David Copperfield, dieser, David Copperfield ist ein echter Zauberer.
War auch ein Roman von Charles Dickens.
Ja, aber genau, ich weiß gar nicht, vielleicht.
Aber ich weiß gar nicht, da geht es nicht um Zauberer bei Charles
Dickens. Nee, da geht es nicht um Zauberer, aber der lag da, weißt du? Und das ist halt die Art und Weise, wie Literatur kuratiert wird. Die geht uns eben so rein, weißt du, so in Fleisch und Blut über. Und das ist so ein bisschen so wie mit, das ist so wie mit der Gleichberechtigung. Wir sanktionieren uns als Frauen ja auch schon vorher und so machen wir das eben auch als Leserinnen. Wir glauben zu wissen, was uns schmeckt, aber es stimmt nicht. Wir wissen gar nicht, was uns schmeckt. Wir müssen wieder probieren. Wir müssen wieder uns trauen, Sachen zu essen. Ich meine, das machen wir im echten Leben ja auch. Wir schämen uns auch nicht dafür, dass wir mal eine Currywurst essen. Wir finden es sogar cool, ja. So müssen wir auch wieder lesen. Wir müssen wieder das lesen, was uns gefällt, ja. Und das, was gefällt, ist auch das, was wir brauchen. Das ist, da bin ich mir ganz sicher. Und ja, genau.
Das finde ich so schön, weil wir dürfen uns einfach auch nicht beschämen lassen für das, was uns gefällt. Das finde ich immer so einen ganz schwierigen Moment, wenn du so, du hast das ja auch gerade beschrieben, so dieses, oh, es hat eine gute Story, aber es ist übrigens auch politisch.
Ja, genau, so dieses. Also,
man bekommt dann immer so eine Shaming-Keule mitgegeben von irgendwelchen Feuilletonisten oder so.
Ja, aber das, was ich meine, zum Beispiel mit diesem Büchertisch-Zauberer, es hat so was Spielerisches, es hat so was Assoziatives. Ja, was fällt uns ein? Wir machen einen Zauberertisch. Ja, David Copperfield, dabei ist der gar kein Zauberer, aber das fällt uns ein. Wir legen den jetzt dahin und dabei geht es um was ganz anderes, neben Siegfried und Roy-Biografie und so. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns wieder selber die Art und Weise, wie wir die Welt uns erklären durch Bücher, dass wir uns das wieder mehr selber zusammenstellen. Ja? Dass wir und dadurch kommen wir eben auch wieder zu neuen Erkenntnissen. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Entschuldigung, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
Nein, das macht gar nichts. Wir meandern ja hier in unseren Gedanken, weil also ich gehe ja selber sehr viel hier in die Bücherei in Hamburg, also nicht in die Unibibliothek, sondern tatsächlich in die Bücherhalle. Und da gibt es im Eingang auch immer so eine ganz große Theke, die auch jeden Monat neu kuratiert wird mit auch irgendwelchen Ideen. Also ich glaube, letzte Woche, als ich da war, hieß es dann irgendwie Bücher mit Farben im Titel. Also nicht mit einem roten Cover oder so, sondern einfach nur, wo irgendwie eine Farbe, das Wort einer Farbe im Titel war. Und eben das Spielerische und auch so ein bisschen das Anarchische, also halt Siegfried und Roy neben Charles Dickens zu legen und so, das fehlt. Ne? Ja, das machen wir dann. Wie schön. Jetzt haben wir so ein bisschen, sind wir ein bisschen abgebogen, aber macht nichts. Last words zu Olivia Butler, Steffi.
Ich habe mich gefreut, das jetzt hier mal so ausführlich über sie reden zu können, weil sie für mich auch eine Autorin ist, die, es ist ja, ich habe die ja auch noch nicht vor so langer Zeit entdeckt. Das ist auch erst ein paar Jahre her. Und nochmal so eine Begegnung zu haben.
Ja.
Die so prägend ist für mich als Leserin, aber auch als Autorin, die so, ja, die mir nochmal so eine Kraft gegeben hat, auch das zu schreiben, worauf ich Lust habe, ja, das ist für mich schon auch ein großes Geschenk, also nicht nur die Lektüre, sondern eben auch nochmal so ein Werk zu haben, wo man sagt, ey, hier, guck mal, mach einfach dein Ding, ne? Und das ist, glaube ich, das kann man, glaube ich, schon so an den Schluss stellen. Also, ja.
Mach dein Ding. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Steffi, hab ganz, ganz vielen Dank fürs mit mir so ausführlich reden, aber auch vor allem wirklich, dass du sie mir empfohlen hast. Ich bin da wirklich total dankbar für. Ich finde es ganz toll. Und ich freue mich jetzt wahnsinnig, dass ich weiterlesen werde demnächst.
Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Ich bin schon gespannt auf die nächsten Folgen. Und ja,
ist du ganz bist toll. Jetzt dabei.
Danke dir.
Bis dann, Steffi. Ja. Tschüss. Tschüss.
Das war eine neue Ausgabe von Fempire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Diesmal mit der Autorin Stefanie de Velasco und ihrer Heldin Octavia E. Butler. Alle Dinge, über die wir im Podcast gesprochen haben, Autorinnen, die wir erwähnt haben, Artikel, auf die wir Bezug genommen haben, sind wieder unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf Abonnieren klickt und den Podcast weit und breit verbreitet an Leute, die es auch interessiert. Bei der nächsten Ausgabe geht es dann um das sehr schwierige Thema des Ukraine-Kriegs. Wir werden über die ukrainische Autorin Oksana Zabuschko reden und meine Gästin wird Lena Gorelik aus München sein und da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Rasha Khayat, Schriftstellerin, Literaturaktivistin und Podcast-Host.